Mensch, Gregor, du machst Sachen mit mir. Das ist eine Reise in die Vergangenheit, in meine berufliche Vergangenheit. Du glaubst gar nicht, wie oft ich, wie viele Journalisten im Ruhrgebiet vor dem Tor da hinten standen, an diesem Gelände waren, auch drauf waren natürlich in der Opel-Produktion, aber wir standen vor allem davor. Demonstrationen. Manchmal ging es um Geld, aber vor allem ging es um Arbeitsplätze. Immer weniger und irgendwann war ja dann Schluss. Aber jetzt ist hier was, ich bin echt geflasht, was Neues entstanden. Was habt ihr hier gemacht?
Ja, wo du jetzt hier stehst, Kai, das ist Mark 517 und ja, es geht nach wie vor um Arbeitsplätze, aber diesmal jetzt ganz anders, ne? Weil Opel gibt es jetzt nicht mehr, das Werk, aber dafür entstehen hier wahnsinnig viele neue Startups, aber auch etablierte Unternehmen, die jetzt hier sozusagen sich ansiedeln und einfach ein ganz neues Ökosystem hier, also ein ökonomisches Ökosystem bilden. Und ja, hier passiert richtig viel, hier ist was los.
Und die Firma, die wir jetzt besuchen, die hat nichts mit Manta, Kadett oder Astra zu tun, sondern mit KI.
Genau, also wir sind heute bei Quadris zu Gast und ich bin schon total neugierig, weil wir müssen irgendwie schauen, wie wir die Brücke geschlagen bekommen zwischen KI und grüner Produktion. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingen mag.
Willkommen bei 5 vor Grün, dem Podcast aus der Region Westfalen mit spannenden Insights von Menschen mit richtig guten, nachhaltigen Ideen. Und los geht's.
Ja, hallo, da sind wir wieder. 5 vor Grün, der Nachhaltigkeitspodcast von In die Region Westfalen. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin Wirtschaftsjournalist im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Dortmund vor allem. Aber mein Co-Host, der hat heute wieder mal so ein richtiges Heimspiel.
Auf jeden Fall. Also herzlich willkommen in Bochum. Ja, aber wir sitzen ja nicht ganz alleine hier, sondern uns gegenüber sitzt der Daniel Simon. Und schön, dass wir hier bei dir sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr heute da seid. Und ich bin sehr gespannt, was ihr alles gern hier so wissen möchtet von mir.
Wir haben über den Ort schon gesprochen draußen, ne, dass das wirklich ein legendärer genau. Wirtschaftsort ist, an dem wir hier sind, das alte Opel-Gelände. Und ich glaube mal, wenn man so in 20 Jahren zurückblicken wird auf die großen gelungenen Projekte des Strukturwandels, da wird man sagen, Essen mit dem ganzen Zollverein-Ding in Richtung Kultur, Dortmund mit dem Phoenixsee, ein neuer Stadtteil entsteht und das alte Opel-Gelände, 517, das ist die groß, glaube ich, das große Bochumer Projekt, das Gelingen-Projekt, wo man sagt, ne, war eine schöne Zeit mit Opel, aber es geht danach weiter und Firmen wie eure sind die Firmen, die für das es geht danach weiter ja sorgen. Ich habe schon gesagt, wir werden heute viel über KI reden, vielleicht ja, ausschließlich. Genau. Und wir wollen aber erstmal dich ein bisschen kennenlernen, warum du eine Firma mal gegründet hast, warum du hier bist und wie du zur KI gekommen bist. Vielleicht kannst du ein bisschen über deine Biografie erzählen.
Ja, mache ich gerne. Man muss ja sagen, hier gab es ja zweimal Strukturwandel. Ganz früher, bevor Opel hier war, haben wir ja hier Bergbau gehabt. Ich weiß gar nicht, 30, 40 Jahre oder länger. Dann war ja Opel, ich glaube, 50, 60 Jahre auf dem Gelände. Und jetzt Mark 517, so ein bisschen der Fokus auf IT-Security, auf IT-Sicherheit. Und mittlerweile sind, glaube ich, 6.000, 7.000 Menschen, die hier arbeiten auf der Fläche. Wenn es fertig ist, sollen es 13.000 sein. Also sehr, sehr spannend. Das ist halt auch für uns ein Grund gewesen, hier hinzukommen. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Unternehmer, auch in Bochum. Wir haben vorher in Wattenscheid gesessen. Da habe ich vor 17 Jahren mein erstes Büro gebaut. Und habe auch mal in Dortmund Diplom Logistik studiert und noch ein paar andere Sachen rechts und links gemacht. Aber eigentlich war ich immer Vollblutunternehmer. Das wusste ich eigentlich auch schon zu Schulzeiten. Ich möchte mal mein eigener Chef sein und keinen haben, der mir sagt, was ich tun soll. Und damit habe ich halt im Grunde dann parallel neben dem Studium schon angefangen. Und ja, und dann haben wir uns vor ein paar Jahren im Grunde entschieden, nochmal neu zu bauen, uns zu vergrößern. Und dann kam eigentlich auch nur die Fläche in Frage, weil ich finde, das ist im gesamten Ruhrgebiet das spannendste Gebiet. Industriegebiet oder wie man es auch immer nennen möchte, ist ja gar kein klassisches Industriegebiet. Und dann haben wir uns auf ein Grundstück beworben, durften das kaufen und bauen und sind jetzt seit 2 Jahren hier und haben es nicht bereut.
Stark. Und ich meine, wir wissen es ja schon, es geht um das Thema Digitalisierung, KI.
Genau.
Wie genau bist du dazu gekommen und was fasziniert dich vielleicht auch daran?
Also vielleicht kurz zu dem, was macht die Quadris GmbH, mein Unternehmen eigentlich. Wir sind dieses Jahr im Februar 25 geworden, also uns gibt's halt schon ein paar Tage. Wir haben uns immer mit Daten beschäftigt. Das heißt Zielgruppendaten, Datenanalytik. Welche Daten habe ich im Unternehmen? Wie kann ich die pflegen, aktualisieren, anreichern, zusätzliche Informationen dazu finden? Viel im Bereich Marketing mit Daten gemacht. Und vor ungefähr 2 Jahren, als so langsam die ganze ChatGPT-Thematik aufkam, haben wir uns sehr früh eigentlich entschieden, so ein bisschen ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, wir gehen einfach voll auf das KI-Thema mit allem, was wir tun, was Daten angeht, was Automatisierung angeht. Wir probieren einfach mal alles aus. Und so sind wir eigentlich da reingekommen und sehen natürlich jetzt mit dem Know-how, was wir einfach seitdem haben, dass das genau die richtige Entscheidung war, weil das natürlich im Moment so das Thema der Stunde war. Diese Woche war in Hamburg die OMR, eigentlich die größte Digitalmesse in Europa. Und da gab es im Grunde auch das führende Thema und das ist halt auch KI im Moment.
Wenn du mal eure Arbeitsweise, auch euer Arbeitstempo bei Quadris in den ersten Jahren, als ihr noch gar nicht so hießt, vergleichst mit dem, wie ihr heute arbeitet, hier in diesen modernen Räumlichkeiten, wie völlig anders ist eure Arbeit geworden?
Ehrlich gesagt, insbesondere die letzten 2 Jahre, seitdem wir uns mit KI auseinandersetzen, komplett anders. Ansonsten ist das, was wir so die letzten 22, 23 Jahre davor gemacht haben, hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer mehr digitalisiert, es ist mehr Technik dazu gekommen, aber es war gar nicht dieser Riesensprung in der Arbeitsweise, die wir hatten. Das kam wirklich erst dann dazu und mittlerweile machen wir teilweise Prozesse, die vorher einen Tag Arbeit gekostet haben oder mehr, in 20 Minuten. Also das ist halt ein riesen Unterschied mittlerweile.
Und jetzt sitzen wir hier auf diesem neu entwickelten Gelände und du hast es eben schon angesprochen, OMR, riesiges Festival für Digitalisierung, KI oder Marketing. Und was würdest du denn sagen, wie ist denn eigentlich unsere Region hier aufgestellt? Also die Region Westfalen, wie sind die Unternehmen hier unterwegs, wie offen oder vielleicht auch feindselig gegenüber KI oder Digitalisierung, diesem Wandel, dieser Transformation, wie offen sind die denen gegenüber?
Also wie der Rechtsanwalt so schön sagt, es kommt drauf an. Wir haben Unternehmen, die haben noch gar nichts mit KI zu tun. Die sind auch fast noch gar nicht digitalisiert. Wir haben ja hier auch viele Handwerksbetriebe, Industriebetriebe. Da erlebe ich das halt oft, dass da das CRM-System die Excel-Liste ist. Und die sind halt noch weit weg von den ganzen KI-Themen. Die fangen halt teilweise mal an, dass sie sich mal einen ChatGPT-Account machen und dann so die ersten Sachen so ein bisschen vereinfachen. Das ist halt so die eine Seite. Und die andere ist Unternehmen, die sich, ich habe gerade ein Unternehmen, was wir betreuen, das hat jetzt diesen Monat noch einen Termin bei einem Anbieter, der humanoide Roboter herstellt. Die wollen jetzt in ihrem Lager erstmalig prüfen, ob sie einen humanoiden Roboter einsetzen, der ja auch wieder KI gesteuert ist. Also wir haben wirklich eine sehr breite Bandbreite von Unternehmen, die vom ganz kleinen, vom Mittelständler, der weit weg ist von den Themen, bis hin zu welchen, die ganz klar sagen, wir müssen das Thema umsetzen oder wir haben es zum Teil schon umgesetzt. Wobei ich da halt auch mal wieder feststelle, ich war jetzt letzte Woche noch bei einem Bochum-Unternehmen, da werden dann oft Tools eingekauft, dann wird so ein bisschen rumprobiert und irgendwie stockt es dann oft, weil so ein bisschen die Strategie dabei auch irgendwie fehlt. Aber beschäftigen tun sich natürlich einige schon damit.
Tun sie es aus Überzeugung, Begeisterung aus Angst, hinten abgehängt zu werden, nach dem Motto, die anderen machen es, der Mitbewerber macht, haben wir gehört, dann müssen wir uns auch mit dem Thema beschäftigen, obwohl wir irgendwie so ein Unwohlsein-Gefühl haben?
Also Begeisterung ist es oftmals nicht so sehr, sondern eher die Angst oder so ein bisschen auch der Aktionismus. Alle reden davon, wir müssen jetzt was tun, ansonsten kriegen wir ein Problem. Das ist also bei vielen so ein bisschen die Stimmung dazu. Und es kommt da doch immer die Angst dazu, wenn wir KI einsetzen, werden dann vielleicht auch Mitarbeiter überflüssig. Das schwingt also quasi in jedem Unternehmen mit. Das Lustige ist, in allen Unternehmen, wo ich KI-Projekte umgesetzt habe, ist, ich würde sagen, soweit mir bekannt, kein einziger Mitarbeiter entlassen worden. Eher im Gegenteil, es sind sogar noch Leute zusätzlich eingestellt werden, Softwareentwickler, die jetzt die ganzen Prozesse vorantreiben sollen. Aber es ist eher so ein bisschen Angst und wir müssen was tun und Begeisterung, würde ich sagen, ist jetzt nicht der überwiegende Faktor.
Das heißt, was würdest du denn sagen, was sind so prädestinierte Einsatzfelder für KI, gerade auch für produzierende Unternehmen? Wo ist das sinnvoll?
Also, wenn wir jetzt mal den Produktionsbereich nehmen, dann haben wir eigentlich das klassische Predictive Maintenance. Das heißt, ich möchte, bevor eine Maschine kaputt geht, wissen, dass sie kaputt geht. Wir können zum Beispiel, wir sind auch mittlerweile in diesem ganzen IoT-Sensorik-Thema ziemlich viel unterwegs. Es gibt zum Beispiel einen Sensor, den kannst du an eine Maschine anbringen, lässt den 2 Wochen lang die Maschine quasi kennenlernen. Das heißt, welche Schwingung hat diese Maschine, welche Lautstärke, welche Geräusche. Und danach geht er quasi in den Überwachungsmodus. Und wenn er irgendwann feststellt, ein Teil, ein Zahnrad geht langsam kaputt, irgendwie eine Zentrifuge ist ausgeschlagen, dann meldet dieser Sensor das. Das heißt, bevor ein Maschinenausfall ist oder bevor ich eine viel teure Reparatur habe, weiß ich das im Grunde schon. Das ist zum Beispiel in Produktionsunternehmen ein Riesenpunkt, den man einsetzen kann. Du kannst mit Kameraüberwachung von Produkten, die aus der Fertigung kommen, wenn das KI-System weiß, wie sieht das Produkt aus, wenn es nicht defekt ist, anhand halt der Bilder erkennen, okay, irgendein Produkt sieht halt nicht so aus, wie es normalerweise der Norm nach gebaut werden sollte, und daran können Fehler erkannt werden. Also das sind so klassische Beispiele. Und was wir natürlich immer haben, ist im Grunde alle Prozesse, wo irgendwie Daten anfallen, alles was Verwaltung ist, Lieferanten, Einkauf etc. Also da gibt es eine ganz lange Bandbreite an Themen, wo man KI für einsetzen kann.
Du hast jetzt ja quasi auch schon so das ein oder andere Beispiel benannt. Wo ist dir das vielleicht auch mal so über den Weg gekommen bei einem Unternehmen, wo ihr ganz konkret an einem Einzelfall gearbeitet habt, wo ihr gemerkt habt, Mensch, hier, das war aber eine ganz schön gute Entwicklung einerseits und auf der anderen Seite, aber auch, ich meine, wir sind jetzt ein Nachhaltigkeitspodcast, also dadurch konnte das Unternehmen richtig was einsparen oder konnte irgendwie einen Produktionsprozess verbessern. Du hast es gerade schon angedeutet, so mit Retrofit, dass man da was auslesen kann. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Genau, also da habe ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel zum Thema Energieverbrauch und Maschinenlaufzeiten. Wir waren in einem Produktionsbetrieb, die haben einen sehr, sehr großen Maschinenpark, hatten aber im Grunde überhaupt keine Ahnung, wie ist der wirkliche Energieverbrauch der Maschinen, wie ist die Laufzeit. Da wurde halt irgendwie immer, da ist gerade frei, da bauen wir jetzt was. Und wir haben dann halt angefangen, wirklich die richtigen Energieverbräuche zu messen, die Einsatzzeiten aus den Maschinen rauszuholen und haben das dann halt ins Verhältnis gesetzt und haben dann zum Beispiel gesehen, dass oftmals die Maschinen, die einen viel zu hohen Energieverbrauch haben, weil es vielleicht ältere Maschinen sind, oft eingesetzt werden, weil sie gerade an irgendeiner Stelle stehen, wo halt jemand gerne arbeitet, und andere Maschinen halt nicht, die sind später dazugekommen, die stehen irgendwo an einem anderen Platz, wo nicht so gern dran gearbeitet wird. Und dann haben wir mit einem KI-Modell das halt optimiert. Das heißt, die ganzen Energieverbräuche genommen, die Einsatzzeiten, haben quasi einen neuen Einsatzplan gebaut und konnten halt nachher wirklich feststellen, dass der Energieverbrauch, ich meine, es waren um die 20-25% danach auf die Strecke gerechnet runtergegangen ist. Und das war halt wirklich nur einen Einsatzplan ändern. Aber ich brauche halt die Daten, ich brauche die Information und muss daraus dann halt das entsprechend schlussfolgern können.
Jetzt haben wir ja schnell erkannt durch die öffentliche Diskussion, wo beim Vorantreiben von KI die Musik spielt. Das ist leider nicht Essen, Bochum und Dortmund, sondern das ist auf der anderen Seite der Welt in den USA. Und die Chinesen versuchen, möglichst nicht abgehängt zu werden. Man hat an dieser Palantir-Diskussion auch gehört, wie schwierig das auch ist, da aus einem Dilemma herauszukommen, was Abhängigkeiten betrifft, oder das Gegenteil eben, autonom zu sein, auch bei diesen Dingen in Form von, was den Besitz der Daten betrifft, aber eben auch die Analyse der Daten, die Auswertung. Jetzt sind wir aber nicht nur ein Nachhaltigkeitspodcast, sondern wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Ist es realistisch, frage ich jetzt einfach mal so, dich als Unternehmer, so ein bisschen auch so eine regionale Brille aufzusetzen? Und wenn ja, siehst du hier im Ruhrgebiet oder sagen wir zumindest in Nordrhein-Westfalen, in der Rhein-Ruhr-Schiene, so zumindest ein Potenzial, auch vielleicht eine Menge, vielleicht auch schon eine kritische Masse, die so stark ist, dass ihr euch untereinander austauscht? Also gibt es eine Szene, eine KI-Szene im Revier in Westfalen, in der ihr drin seid vielleicht und andere, und wo man sich auf welchen Wegen auch immer wieder mal informell austauscht, in einzelnen Projekten sogar vielleicht überraschenderweise zueinander führt? Oder denke ich da jetzt ein bisschen zu provinziell, zu kleinräumig? Sag's ruhig offen.
Nee, mache ich gerne. Also es gibt schon diese Szene, die ist aber, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, tritt die nicht so richtig auf. Aber ich kenne natürlich zwangsläufig, dadurch, dass wir halt hier viel machen und unterwegs sind, kenne ich natürlich einige in dem Bereich. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, es gibt ein Förder- und Forschungsprojekt, auch für Industrieunternehmen, InproKI heißt das. Das läuft über 3 Jahre. Da sind wir gerade mit mehreren Bochumer Unternehmen und auch Anwendern, die das Ganze dann bei sich umgesetzt haben wollen, wollen wir ab 2027 in ein Forschungsprojekt gehen, wo es halt genau um den Einsatz von KI in Industrie- und Handelsunternehmen im Ruhrgebiet und in Westfalen geht. Und da gibt's natürlich diese Szene irgendwie ein Stück weit. Die ist natürlich, genau wie du vorhin sagtest, wenn wir jetzt in Silicon Valley gucken oder irgendwie auf die andere Seite der Welt, ist es natürlich was ganz, ganz anderes. Die großen KI-Modelle, ChatGPT, Claude, kommt Gemini, kommt halt alles irgendwie aus den USA. Genauso auch große Sprachmodelle für Voicebots. Die besten Stimmen von Voicebots kommen aus den USA, von 11 Labs. Das heißt, da haben wir natürlich schon eine ganz, ganz starke Fokussierung darauf. Die Chinesen ziehen schon seit langer Zeit sehr stark hinterher, wobei in Europa die Modelle da eher etwas zurückhaltender auch genutzt werden. Es gibt ja auch ein paar europäische KI-Modelle. Wenn wir zum Beispiel jetzt für ein Unternehmen was umsetzen, für eine Versicherung, für eine Bank, wo die Daten halt nicht irgendwie über einen Teich in die USA dürfen, wo wir DSGVO-konform bleiben müssen, wo wir auch aus Datenschutz, Datensicherheitscompliance auch in einem deutschen Rechenzentrum, was zertifiziert ist, sein müssen. Lassen wir da natürlich auch DSGVO-konforme europäische Modelle laufen, die dann oft nicht ganz so leistungsstark sind wie die amerikanischen, mit denen man aber, wenn man weiß, wie man es tut, halt auch gut arbeiten kann. Aber die KI-Szene im Ruhrgebiet, in Westfalen oder überhaupt in Deutschland, man kennt natürlich den einen oder anderen, aber ich glaube, das wird sich ändern in den nächsten 1 bis 2 Jahren, aber es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt so wahrnimmt wie manche andere Industrie und manche anderen Bereiche einfach.
Ja, du hast es gerade eben ja auch schon angedeutet. Es passiert so viel, ne? Clawbot, glaube ich, heißt der Hermes.
Weil Claude und Clawbot nichts miteinander. Die klingen zwar ähnlich, aber
ich weiß. Genau. Und ganz unterschiedliche Typen, die da unterwegs sind. N8N, Automatisierung. Wie schätzt du diese ganzen Trends ein? Was glaubst du, was ist vielleicht auch so ein bisschen das Nächste? Und wird das nachher, wie sagt man so schön, heißer gekocht als gegessen?
Also im Moment ist ja so der Begriff, mit dem gerade so ein bisschen, der gerade so die Runde macht, ist ja Agentifizierung oder der KI-Agent. Vielleicht auch nochmal, ich habe heute Morgen noch in einem Vortrag, den ich in Hamm gehalten habe, genau zu dem Thema was gesagt. Was ist KI und was ist Automatisierung? Die KI erkennt halt gewisse Muster oder Inhalte und die Automatisierung löst halt eine Handlung daraus aus. Das heißt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich bekomme eine ganz lange E-Mail und ich möchte gerne darauf antworten. Und das möchte ich, dass das mein Agent oder mein KI-System macht. Dann erkennt die KI erstmal, was steht denn überhaupt in der E-Mail drin und kann daraus dann auch wieder eine Antwort formulieren. Dass die dann aber verschickt wird oder per WhatsApp verschickt wird oder in einer Datenbank gespeichert wird oder was auch immer daraus folgt, das ist quasi dann das Thema Automatisierung. Das heißt, der Trend, der halt im Moment da ist und der auch manchmal so ein bisschen überschätzt wird, ist halt dieses Thema KI-Agenten. Ich bin natürlich auch bei LinkedIn in dieser ganzen KI-Bubble. Ich lese dann immer montags, wer am Wochenende wieder in 10 Stunden mit Claude Code das CRM-System, was er irgendwie seit Jahren benutzte, ersetzt hat. Das ist halt auch totaler Quatsch. Das heißt, es macht oft halt den Eindruck, der Agent, der KI-Agent kann alles, der macht alles, der löst meine Marketingabteilung oder andere Dinge ab. Das tut er halt nicht. Aber der Trend ist halt ganz klar da, immer mehr in dieser Kombination aus KI und Automatisierung zu verselbstständigen und damit halt effizienter zu werden. Und das ist ja auch dann wieder genau unser Nachhaltigkeitsthema hier.
Bevor wir vielleicht so zu einer finalen Einschätzung kommen, würde mich noch ein Aspekt interessieren, weil du das Thema Mitarbeiter vorhin auch angesprochen hast. Und auch das hören wir ja auch immer wieder auch bei anderen Gesprächen, auch hier im Podcast schon, dass die meisten sagen, wir sind einfach glücklich, dass wir entlastet werden von Standardaufgaben, von stupiden, repetitiven Aufgaben. Und es gibt welche, die sagen, Gott sei Dank habe ich jetzt, ich habe gar keine Leute gefunden für die Arbeit, die jetzt die KI macht, weil einfach der Markt leergefegt ist. Also Stichwort Fachkräftemangel, demografischer Wandel und so weiter. Aber wenn man jetzt so ein bisschen über das Ganze, den sich den Überbau mal vorstellt, du bist ja auch nicht kein ganz junger Mensch mehr. Du bist mit der einen oder anderen legendären Science-Fiction-Serie groß geworden. Wir haben damals darüber geschmunzelt, gelächelt über bestimmte Dinge, die da bei Star Trek oder anderswo waren. Aber kommen wir nicht immer ein bisschen näher diesem Bild, dass man bestimmte Dinge einfach nur sagt, mal eine Aufgabe in irgendein Ding reinspricht und das wird dann gelöst und im nächsten Schritt dann vielleicht auch eine Angst auslöst, die Angst eben, dass das ganze System sich verselbstständigen könnte. Vor allem dann natürlich, wenn da Mächte am Werk sind, die merken, dass sie persönliche Vorteile davon haben oder so wirklich Übles im Schild führen. Gibt es so Momente, wo du als KI-affiner Unternehmer auch sagst, also irgendwie wird mir die Sache unheimlich?
Also ich glaube gerade, wenn du das Thema Science Fiction ansprichst, ein Thema, was in Deutschland zumindest noch gar nicht so richtig bei vielen auf dem Schirm ist, ist das Thema, was ich vorhin noch ansprach, humanoide Roboter. Das heißt, es gibt ja auch, manch amerikanischer Tech-Unternehmer sagt, in 5 Jahren gibt es 90% der Jobs nicht mehr, die wir ja im Moment haben. Also wenn wir jetzt nur mal die reine KI nehmen und die Agenten, dann kann man davon ausgehen, aus meiner Sicht, dass in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wahrscheinlich 30%, 40%, ich weiß es nicht, der Jobs, die im Moment ein Sachbearbeiter vor einem PC macht, eigentlich gut ersetzbar sind. Vielleicht geht es sogar auch schon ein bisschen schneller. Und ich glaube, der große Hebel, wenn wir auch, ich habe jetzt einen Beitrag gesehen aus einer chinesischen Fabrik, wo Menschen an der Nähmaschine sitzen, die haben alle eine Kamera auf der Stirn. Das heißt, die machen jetzt Kameraaufnahmen von den Händen, um damit schon die Roboter im nächsten Schritt zu trainieren, um diese Menschen zu ersetzen. Und ich glaube, wenn dieser Punkt kommt, dann fängt es halt auch an, mehr in Richtung Science Fiction zu gehen, allerspätestens, wenn wir irgendwann mal im Straßenbild, wie es ja auch in manchen asiatischen Ländern schon im Polizeibetrieb ist, an Ampeln zum Beispiel, wenn da anfangen halt humanoide Roboter irgendwie mit reinzukommen. Also ich glaube, da fängt dann wirklich so ein bisschen Science Fiction an und da muss ich sagen, weiß ich auch noch nicht, ob ich mich da so sehr drauf freue. Meine Tochter, die jetzt 14 ist und dann auch irgendwann in ein paar Jahren mal ins Arbeitsleben eintritt. Wenn ich jetzt eine Voraussage geben soll, was ist da der sinnigste Job und was passt dann noch, was gibt's da noch? Also da wage ich jetzt auch noch keine Voraussage drüber zu machen. So richtig Angst habe ich gerade nicht vor, weil ich finde es halt einfach sehr spannend und ich sehe halt, was damit geht. Aber man muss, glaube ich, sehr viel Respekt davor haben. Und wir gucken mal, wenn wir uns vielleicht in 5 Jahren nochmal unterhalten, wie viel Science Fiction haben wir dann? Oder sitze ich dann hier mit 2 Robotern, die mich befragen und ihr beide seid das nicht mehr? Also ich glaube, das kann jetzt sehr, sehr schnell gehen. Und so sehe ich das.
Die Frage ist immer, wo ist die Instanz und wie gut, wie kompetent ist die Instanz, die irgendwann sagen kann, stopp, no, das geht nicht.
Genau.
Die Politik, hat man das Gefühl, ist es eher nicht.
Also es ist natürlich in Deutschland und in Europa über die rechtlichen Regularien sowieso schwieriger als beispielsweise in den USA oder in asiatischen Ländern, die KI vollumfänglich so einzusetzen, wie man es halt könnte. Vor kurzem hat Claude oder Anthropic hat ja ein neues Claude-Modell, das ging so ein bisschen auch durch die Presse nicht vorgestellt, aber da wurde darüber berichtet, was quasi Anthropic nicht veröffentlicht hat, weil das quasi viel zu viel kann, weil das Sicherheitslücken in kritischen Systemen aufdecken kann und so weiter. Ob das alles so ist, ob das jetzt eher ein bisschen PR und Marketing ist, ist die andere Frage. Aber wenn natürlich sowas passiert, dann muss man halt schon gucken, okay, wer reguliert das, beziehungsweise wer hat halt die Hand drauf? Und wenn das Unternehmen, was die KI baut, die Hand drauf hat, dann kann man das natürlich gut oder schlecht finden. Aber dann wird es natürlich irgendwann mal schwierig, wenn beispielsweise kritische Infrastruktur in irgendeiner Form davon dann halt auch betroffen sein kann.
Ich finde gerade, vielleicht, wir steigern uns immer weiter. Science Fiction, Star Trek, das wird immer größer und größer. Ich glaube, ich hole es nochmal zurück zu unserem mittelständischen Unternehmen.
Gerne, ja.
Wie können die, ich meine, du hast es am Anfang auch gesagt, manche sind da, haben noch gar keine Ahnung, sind noch mit Excel unterwegs. Wie können die vielleicht auch einfach einen Quick-Win erzielen, dass sie einfach schon mal starten und vielleicht auch einen schnellen Erfolg erzielen können? Oder was ist allgemein deine Empfehlung jetzt gerade heutzutage?
Das Schöne ist ja, die Technologie ist da, sie kann genutzt werden, auch sehr einfach eigentlich von jedem. Und im Moment haben ja viele, du hast das vorhin angesprochen, Fachkräftemangel, Kostendruck, Margendruck, die ganze geopolitische Situation ist schwierig. Wachstum in Deutschland hält sich gerade in Grenzen. Das heißt, im Moment ist halt effizienter werden, ist so das Momentum, was gerade bei vielen halt irgendwie auf dem Plan steht. Und da bietet halt die KI natürlich vor allem mit der Automatisierung zusammen einfach eine super Möglichkeit. Und es ist halt oft ganz einfach. Also man darf das halt auch nicht zu kompliziert denken. Ich empfehle immer, wenn ich in irgendeinem Unternehmen bin, die sagen, ja, wir wollen jetzt mit KI anfangen, sage ich, ja, vielleicht brauchst du ja gar keine KI. Guck doch mal, wo sind die Prozesse, die am nervigsten sind, die am meisten Zeit kosten, die immer wieder jemand machen muss, wo immer wieder die gleichen Daten eingegeben werden müssen, wo einfach viel Zeit drauf geht, wo auch vielleicht die Leute bei dir im Unternehmen eigentlich gar keine Lust drauf haben. Und lass uns die mal angucken, identifizieren und dann Gedanken machen, wie können wir das eventuell mit Automatisierung und KI lösen? Also eher über diese Schiene zu gehen. Wir haben einen Kunden zum Beispiel, der war die Telefonzentrale total überlastet. Und die rufen halt alle an, weil die dann irgendwelche banalen Dinge wissen wollen. Und die kann ich halt alle auch einen KI-Telefonbot machen lassen. Das heißt, wir schalten diesen Bot davor. Die fragen, was kostet denn das und das Produkt und so weiter, kann alles der Bot beantworten, wie sind eure Öffnungszeiten etc. Und dann, wenn es darum geht, vielleicht einen Auftrag zu platzieren oder wirklich mit dem Sachbearbeiter zu sprechen, stellt der Bot automatisch weiter. Aber wir haben halt einfach durch diesen Bot die Telefonzentrale total entlastet. Und das war ein 20-Stunden-Projekt. Danach lief das bei denen alles. Also es ist dann gar nicht so viel Aufwand. Man kann wirklich da, wo man so den größten operativen Schmerz hat und vielleicht auch wenig wertschöpfende Prozesse, die man intern zwar bezahlen muss, die der Kunde aber nicht bezahlt, gerade da am ehesten ansetzen und sich das angucken. Und da gibt's ganz, ganz, ganz viele Beispiele, was man eigentlich relativ einfach gut automatisieren kann.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt zusammenfasse, der Kern ist erstmal, ich muss verstehen, wie ist mein Wertstrom? Also wo habe ich Kundenkontakte, wo erzeuge ich Wert und wo sind dazwischen vielleicht, wie du sagst, diese nervigen Aufgaben, die davon aber im Verhältnis wenig Wert erzeugen, die man dann auch auslagern kann oder anders organisieren kann.
Genau, im Grunde hast du es auf den Punkt gebracht. Wir haben zum Beispiel bei einem Kunden, der hat ständig per E-Mail Anfragen gekriegt. Da sind dann auch mal Anfragen bei, da verdienen die jetzt nicht besonders viel dran, dann reißen sich jetzt die Mitarbeiter nicht drum, die als erstes zu beantworten. Und da haben wir dem halt einfach einen Prozess gebaut, bei dem halt geguckt wird, okay, ist das ein Bestandskunde, ist das ein Neukunde? Ich weise den im CRM-System zu, der guckt, was hat er angefragt, wir erzeugen, wir suchen nach dem Preis, schreiben dem automatisch eine E-Mail, der kriegt sein Angebot. Und seitdem sind die alle happy, die müssen diese nervigen Anfragen nicht mehr machen. Sie bleiben nicht liegen, weil wenn ich das 14 Tage später beantworte, dann ist der Kunde sowieso nicht mehr da und hat kein Interesse mehr dran. Im Grunde geht's wirklich schnell. Wir setzen uns mit den Leuten aus verschiedenen Abteilungen und hören uns einfach an, wo hättet ihr gerne Unterstützung, wo hättet ihr gerne Entlastung. Es geht natürlich nicht alles, aber in vielen Bereichen kann man dann wirklich teilweise sehr schnell sehr schöne Lösungen einfach einsetzen.
Ja, spannende Einblicke, Daniel. Danke dafür. Und hier geht's, glaube ich, Gregor, es ist Zeit für die berühmte 5 vor Grün Schlussfrage.
Ja, absolut. Daniel, herzlichen Dank für diese vielen Informationen. Ich glaube, unsere Gerne. Zuhörenden, UnternehmerInnen, EntscheiderInnen, die werden sicherlich viel lernen können davon oder auch viel mitnehmen können. Aber wenn es jetzt so eine Sache gibt, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus unserem Gespräch heute. Was wäre das? Was würdest du gerne dort mitgeben, empfehlen?
Also ich habe ja aus meinem Vortrag von heute Vormittag, von dem ich vorhin sprach, noch extra hier auf einen schlauen Zettel nochmal einen Satz auf oder zwei Sätze aufgeschrieben. KI ersetzt nicht Unternehmen, aber Unternehmen mit KI ersetzen Unternehmen ohne KI. Und ich glaube, wenn man das so als Schlusssatz mal nimmt, dann ist, glaube ich, und das ist auch eigentlich branchenunabhängig, ob jetzt vielleicht der Ein-Mann-Kiosk sich jetzt ganz tief mit KI beschäftigen muss. Das ist sicherlich ein Thema, wo man sehr, sehr drüber diskutieren kann und wahrscheinlich auch zu der Schlussfolgerung kommt, dass er das nicht unbedingt muss. Aber ich glaube, man sollte die Angst davor ablegen, man sollte offen dafür sein, weil man kommt irgendwie nicht drum rum. Es ist ein tolles Tool, wenn man weiß, wie man es einsetzt und wie man es bedient. Man kann die schwierige politische und wirtschaftliche Zeit im Moment gut dem entgegenwirken, indem ich einfach effizienter werde durch KI-Tools, durch den KI-Einsatz. Oft wird man ja überwältigt von den Möglichkeiten, die es gibt. Jede Woche kommt gefühlt ein neues Tool raus. Das heißt, man muss sich schon so ein bisschen mit auseinandersetzen, was davon macht für mich Sinn. Aber eigentlich fangt einfach mal an. Probiert es einfach mal aus. Holt euch vielleicht jemanden dazu, der ein bisschen Ahnung davon hat, der euch ein bisschen unterstützen kann. Und testet es einfach mal aus. Macht euch ein bisschen schlau auch, wo sind die Gefahren, ob das Sinn macht, meine ganze Kundenliste bei ChatGPT hochzuladen, um die mal analysieren zu lassen. Da sollte man dann vielleicht überlegen, ob das so sinnig ist. Aber einfach starten und nicht drauf warten, dass irgendwie noch irgendwas Neues kommt. Es ist alles da, wir haben alles, um es umzusetzen. Der Einstieg ist auch oft einfach, alle Informationen, Anleitungen sind verfügbar. Also einfach loslegen, ausprobieren und gucken, was man in seinem eigenen Unternehmen damit einfach bewirken kann.
Sagt Daniel Simon, der Mann, der die langweiligen, die stressigen Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag von uns allen verbannen will mit Hilfe von KI. Guter Hinweis. Danke dir und
danke
viel Erfolg
euch
für die nächsten 25 Jahre mindestens.
Dankeschön.
Hier
danke
auf dem Opel-Gelände für Quadris.
Danke.
Das war 5 vor Grün. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Interesse an dem Thema hast und ein Teil davon werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns über LinkedIn oder auf regionwestfalen.de. Dieser Podcast wird präsentiert von Indie Region Westfalen. Das ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen aus den Regionen Hagen, Hamm, Bochum, Dortmund und dem Kreis Unna und wird realisiert durch Förderung des Europäischen Fonds EFRE NRW und dem Land NRW.